Nur dich will ich anbeten. Damit sind wir schon ziemlich im Zentrum der Predigt. Niemand kann zwei Herren dienen. Ich habe mir vorgestern von Bob Dylan, einem Rockgreisen, nochmal ein Lied angehört. You gotta serve somebody. Irgendjemanden musst du dienen, singt er da in seiner Zeit, als er eine sehr fromme Lebenszeit hatte. Slow Train Coming heißt die LP, auf der er dieses Lied gesungen hat. Aber kurz mal zu einem anderen Mann. Ein Mann namens Rob Cutshaw hatte vor dem Örtchen Andrews in North Carolina einen kleinen Laden, direkt an der Straße. Und wie viele andere in dieser Gegend sammelte er in seiner Freizeit Steine, Fossilien, Halbedelsteine oder das, was er dafür hielt, und verkaufte sie an Sammler, manchmal, wenn er was Besonderes gefunden hatte, auch an Juweliere, um irgendwie so sein Gehalt aufzubessern. Er wusste ein bisschen über Steine, aber er war wahrlich kein Experte. Er überließ das Schätzen lieber den Fachleuten und die Fundstücke brachte er zu irgendwelchen Experten. Vor 20 Jahren hatte Rob einen Stein gefunden, der sehr dick war, sehr groß, klumpig. Als bläulich hat er ihn beschrieben und der sah irgendwie eigenartig aus. Und er sagte, muss schon was Besonderes sein. Aber er versuchte ihn dann erst vergebens auf der Straße zu verkaufen und legte ihn dann unter sein Bett und später dann noch so als Anschauungsobjekt in seine Toilette. Und da lag das Ding, 20 Jahre. Er hat gedacht, vielleicht gibt es ja mal irgendwann eine größere Rechnung, die ich nicht bezahlen kann, dann lasse ich das Ding schätzen und dann werde ich es dann verkaufen und meine Rechnung bezahlen. $500 hat er so gerechnet, könnte er dafür kriegen. Schließlich stellte sich heraus, dieser blaue Stein, den Rob 20 Jahre lang auf dem Klo lagerte, war ein knapp 1 Pfund schwerer Saphir und ist heute unter dem Namen der Stern Davids bekannt und hat einen Schätzwert von $2,75 Millionen. Dumm gelaufen. Der gute Rob hatte schlicht zu wenig Ahnung, welch einen Schatz bereits in seinem Leben lagerte und hat sich stattdessen abgemüht, um irgendwie über die Runden zu kommen. Aber die besten Schätze sind manchmal verborgen, nicht direkt sichtbar. Und oft sind sie bereits da und wir müssen sie nur entdecken und wahrnehmen. Für mich ist das eine sehr eindrucksvolle Geschichte, die deutlich macht, wie es mit den Schätzen im eigenen Leben gehen kann. Und Christen, wenn du an Jesus Christus glaubst, kannst du dich da angesprochen fühlen, die neigen manchmal dazu, obwohl sie den eigentlichen Schatz schon haben, in sich haben, um sich herum, dennoch andere, scheinbar bessere, sichtbare, offensichtlichere Schätze zu suchen oder sogar ihnen nachzujagen. Jesus hat sich einmal im Wort Gottes, wir hatten es schon vor circa einem Jahr mal betrachtet, Alissa, du warst dran mit dem Thema, genau, wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich hatte gedacht, Kassenbericht, und ich wusste noch nicht, was ich predigen werde, dachte ich, sage ich mal was über Schätze, die wir so auch in der Gemeinde haben, zurücklegen, ausgeben für Dinge. Genau, so kam ich überhaupt auf diesen Gedanken und dann habe ich mir diesen Text angeguckt, dann habe ich gesehen, du hast schon mal vor gut einem Jahr darüber gepredigt, als wir über die ganze Predigt, über die Bergpredigt eine Reihe hatten. Aber ich dachte, da steckt echt was drinne, da grab ich auch mal nach, um diesen Schatz zu heben. Genau, er hat sich im Wort Gottes, im Matthäusevangelium zu diesem Thema ausgelassen, was ist der eigentliche Schatz und was nicht und was zählt wirklich und was täuscht nur vor, ein Schatz zu sein. Und so möchte ich uns diesen Text aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 24, aus der Guten Nachricht-Übersetzung lesen. Da heißt es: Sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie fressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Und dann fügt er noch hinzu: Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? Und dann dieser bekannte Satz: Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Niemand kann zwei Herren dienen. Das ist eine ziemlich spitze Aussage, die Jesus da von sich gibt. Wie kommt er dahin? Und wie kann man das verstehen? Und wie können wir das leben? Und ich möchte diesen ganzen Text in drei Abschnitte unterteilen und wir schauen uns die etwas näher an, um diesen eigentlichen Schatz für unser Leben zu heben, zu entdecken. Also zuerst die Verse 19 bis 21. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. In Palästina zur Zeit Jesu waren teure, edle Kleidung und auch Edelmetalle tatsächlich die häufigste und beliebteste Art, sich irgendwie mit Reichtum zu schmücken, ihn nach außen zu zeigen. Und in diesem Klima, in dem Feuchte und Hitze so unerbittlich zuschlagen und sich auch abwechseln können, sind natürliche Feinde des Metalls der Rost und für die Kleider die Motten. Und die menschlichen Feinde, Einbrecher, klar. Leute, die es darauf abgesehen haben, dass sich jemand mit etwas geschmückt hat, um das irgendwie zu Geld zu machen. Da hat sich bis heute ja nicht viel geändert. Ich habe von einer ganz edlen Bridge-Spielerin gelesen, die nebenbei auch noch Golfspielerin ist. Und sie litt darunter, dass sie beim Golfspielen einen mehrkarätigen Brillanten verloren hatte. Wert Tausende von Euro. Dumm gelaufen oder eher dumm Golf gespielt. Irgendwie hat mich das auch amüsiert. Jesus könnte sagen: Sammle keine Schätze, denn du könntest aus Dummheit beim Golfspielen sie verlieren. Denn wer Brillantringe beim Golfspielen trägt, hat entweder eine richtig gute Versicherung oder der muss halt lernen, mit Verlusten zu leben. Und Klamotten? Ja. Auch Klamotten sind immer noch ein Statussymbol, auch daran hat sich nicht so viel geändert. Aber wir liegen falsch, wenn wir denken, dass dieses Streben nach vergänglichen Schätzen nur ein Streben von extrem Reichen wäre. Wer mitbekommt, wie sich manche sonst ganz schlichte Menschen einen absparen, um sich dann irgendwie so eine Standeskarosse leisten zu können oder einen edlen Markenpulli, der doch nur in Indien von schlecht bezahlten Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeitern hergestellt wird, der ahnt, dass sich Gier und Protz und Status und Schätze auf Erden letztlich in fast allen Einkommensschichten finden lassen. Sprich, jeder von uns kann sich von diesem Text angesprochen fühlen und es hat keinen Sinn, auf andere zu zeigen. Ich denke, Jesus hinterfragt jeden von uns hier. Jesus stellt hier zwei Lebensausrichtungen radikal gegeneinander. Entweder sammelst du Schätze auf Erden und die sind eines Tages weg, spätestens wenn du im Grab liegst. Oder du sammelst Schätze im Himmel und die sind unvergänglich und die sind unweigerlich da und du hast ewig was davon. Aber beides geht nicht, sagt er. Nun muss man natürlich direkt fragen, wie kann das denn praktisch gehen? Irgendwie soll ich jetzt mir nichts mehr anschaffen? Wie darf ich mir nicht mal ein Häuschen bauen oder irgendwie ein Auto fahren oder eine schöne Kamera haben oder? Wir leben nun einmal immer noch in einer reichen Gesellschaft in Deutschland. Und zuerst einmal muss man feststellen, hier geht es um das Anhäufen, um das Sammeln von Reichtümern und das Ausgerichtetsein, das innerliche Ausgerichtetsein auf diese Statussymbole und bestimmte Gegenstände, die man ganz dringend haben muss. Also innerlich haben muss. Männer und Frauen haben da manchmal ganz eigene Gebiete, in denen sie Sachen frönen. Frönen kommt von dem Wort frohn. Kennen wir vielleicht von frohen Leichnam. Das ist der Leichnam des Herrn, der dort in katholischen Prozessionen sozusagen aus dem Tabernakel gekommen wird und durch die Straßen getragen wird, um sozusagen den Herrn auch zum Volk zu bringen, das nicht in die Kirche kommt. Also frohn meint auch immer Herr, daher dieses Wort frönen. Also sich zum Herrn machen, etwas sich zum Herrn machen. In denen sozusagen die Gefahr besteht, sich damit auch unmerklich knechten zu lassen. Weil wenn ich etwas zum Herrn mache, mache ich mich zum Knecht oder zum Sklaven oder wie man immer das sagen möchte. Ich möchte da gar nicht auf konkrete Bereiche eingehen und die auflisten. Wenn du merkst, das muss ich haben, da kann ich nicht dran vorbei. Wenn mir nicht alle Freude und Energie geraubt werden soll, wenn das so deine innere Einstellung ist, dann ist Vorsicht geboten. Wenn dir da etwas gleich in den Sinn kommt, jetzt gleich, also im Moment, dann pass auf, dass du nicht zwei Herren dienen willst. Nichts gegen eine schöne Kamera oder gegen ein schönes Auto oder gegen andere teure Accessoires, aber stell dir immer die Frage, brauchst du das wirklich? Und wozu brauchst du es? Und warum hängt deine Freude daran? Noch einmal, die Dinge dieser Welt sind uns gegeben worden und wir dürfen sie genießen. Und ich liebe schöne Dinge. Ich habe einen Hang dazu, Dinge schön zu finden, aber ich möchte sie nicht an sich verehren. Ich möchte schöne Settings haben, in denen ich lebe, in denen ich wohne. Ich möchte ein Gemeindehaus haben, in dem Menschen reinkommen und sagen, hier komme ich wieder her, hier ist einfach schön. Mit Menschen, aber sogar auch ohne Menschen, weil von dem Setting eine Atmosphäre ausgeht. Wir dürfen diese Dinge genießen. Paulus schreibt es sogar an Timotheus. Aber wir sollen uns von diesen Dingen nicht beherrschen lassen oder sie sollen uns nicht beherrschen. Wir sollen ihnen die Priorität geben, die ihnen zusteht, die zweitrangige. Die Dinge des Lebens sollen auch dem Leben dienen und nicht wir ihnen. Kurz, Geld und Besitz, um seiner selbst willen anzuhäufen, das steht unter einem negativen Urteil Jesu. Sich mehrfach gegen die Übel der Welt abzusichern, während ein großer Teil der Menschen diesen Übeln ungebremst begegnen muss, das steht unter einem negativen Urteil Jesu. Und daran ist nicht zu rütteln. Überdenken wir also unseren Umgang mit Geld und Eigentum, denn das hat massiven Einfluss auf unser geistliches Leben, auf unsere Beziehung zu Gott. Beides hängt eng zusammen, denn man könnte ja schon fragen, warum hackt Jesus darauf herum? Ich denke, weil ihn erstens Ungerechtigkeit in der Welt zornig und traurig macht, aber vor allen Dingen, weil es ihm um unser Herz geht, das er bewahrt sehen möchte. Das sagt Vers 21 sehr deutlich. Wo unsere Schätze, unsere Prioritäten haben, da ist unser Herz. Unser Herz wird eines Tages der Kälte der ewigen Gottesferne ausgesetzt sein, obwohl ja meistens von einem heißen Ort die Rede ist. Und unser Herz wird nicht die Freude der Ewigkeit mit Gott erleben, wenn wir die falschen Schätze sammeln. Und genau das will Jesus nicht, weil es ihm um uns geht. Um dein Herz, um deine Ewigkeit, um deine Freude. Und deswegen sagt er, sammle Schätze im Himmel, die haben Bestand. Aber wie kann man Schätze im Himmel irgendwie verstehen? Was bedeutet dieses Bild? Erst einmal kann man es nicht weit genug fassen. Schätze im Himmel zu sammeln umfasst meinen Einsatz an Zeit, an Kraft, an Liebe, an Geld, an Bemühen im Reich Gottes. Ich will Jesus ähnlicher werden. Mein Charakter soll reifen. Ich will seinen Geboten gehorchen. Ich will den Glauben, den er mir geschenkt hat, weitergeben. Ich will in der Freude des Glaubens wachsen und ich möchte Trauernde trösten und mich mit den Freunden freuen. All das und viel mehr ist ein Sammeln von Schätzen im Himmel. Aber hier droht nun ein Missverständnis. Es geht nicht darum, Punkte für den Himmel zu sammeln. Kennt ihr solche Türen, die nur mit so einem Zahlencode geöffnet werden können? Ich habe mal in Fritzlar vor der Stadthalle gestanden. Ich war zuständig für die Bundeskonferenz und ich habe den Code vergessen. Der Tag war so anstrengend und ich konnte weder rein, noch konnte ich die dann vernünftig abschließen. Und dann habe ich mich eine halbe Stunde neben diese Tür gesetzt und habe gebetet. Und dann ist mir der damals vierstellige Code wieder eingefallen und ich könnte sie aufschließen, konnte nochmal rein was holen und konnte sie dann auch wieder verschließen, dass sie für die Nacht verschlossen war. Für die Tür zur Ewigkeit gibt es auch einen Code. Kennt ihr den? 4-6-2-3-3. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Telefon habt, wo neben den Zahlen auch Buchstaben stehen. Manchmal ist es so, dass Leute irgendwelche Wörter angeben und das sind dann dahinter versteckt, sind dann die Buchstaben, um einen Telefonanruf machen zu können oder sowas. Und wenn wir das uns genau anschauen, können wir mal weiterschalten? Genau, da sind diese Buchstaben unter den Ziffern 4, 6, 2, 3, 3. Noch einmal weiterschalten. Genau, und wenn wir genau hinschauen, dann verschlüsselt oder versteckt sich hinter diesem Zahlencode das Wort Gnade. Das heißt, an der Tür zur Ewigkeit steht nur ein Wort. Und das heißt Gnade. Das heißt Geschenk. Nur durch das Kreuz, nur durch die Vergebung hindurch erleben wir eines Tages die Ewigkeit bei Gott. Und der Mann am Kreuz, der neben Jesus hing, hatte nicht die geringste Möglichkeit, sich irgendwie Schätze für die Ewigkeit zu sammeln. Und trotzdem verspricht Jesus ihm die Ewigkeit, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Es geht nicht um den Einlass in die Ewigkeit. Das wird nur durch die Gnade Gottes gewährleistet und niemals durch eigene Leistung, auch nicht durch fromme Leistung. Das steht. Und trotzdem spricht Jesus vom Lohn, vom Schatz. Und da stecken ein paar sehr tröstliche Gedanken hinter. Zum Beispiel, Gott sieht das Gute, das du tust. Er bekommt es mit, auch wenn das kein anderer sieht. Und das zählt. Nichts wird bei Gott vergessen. Alles baut den himmlischen Schatz auf. Und die Verse, wenn wir in Matthäus noch ein bisschen zurückblättern sozusagen, die Verse vor unserem Text, wo es um Almosen, um Beten und um Fasten geht, die schildern auch, wie wir dann richtig den himmlischen Schatz vermehren können. Da geht es nämlich um Selbstvergessenheit. Wir sollen es selbstvergessen tun, ohne Berechnung, ohne Planung, einfach aus Liebe zu Jesus und den Menschen. Die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Es soll kein Aufwiegen von guten Taten geben. Aber ich habe doch so viel für dich getan. Ich habe doch so viel für die Gemeinde getan. Ich habe doch so viel für Bedürftige getan. Für was auch immer. Der Schatz im Himmel wächst dann, wenn es aus Liebe, aus Selbstvergessenheit geschieht. Ohne Berechnung, ohne Kartei, in der wir irgendwie persönlich unsere guten Taten sammeln. Wer sich selbst für seine guten Taten auf die Schulter klopft und vielleicht sogar immer auf die gleiche, der läuft irgendwann schief. Da läuft was schief. Nicht von den Menschen gesehen werden, nicht herumpersonen, was man alles tut. Davon spricht Jesus in den Versen 1 und 2 des 6. Kapitels. Stattdessen das, was ich habe an Kraft, an Talent, an Geld, an Aufmerksamkeit, an Begabung, an Zeit, an Zuwendung, an Ideen, dass ich es für das Reich Gottes einsetze, ganz natürlich aus Liebe, selbst vergessen. Und sich nichts darauf einbilden, denn Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10 nach der neuen Genfer Übersetzung, denn was wir sind, also was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Manche hören lieber die Luther-Übersetzung. Da ist es auch ein bisschen kürzer und prägnanter ausgedrückt. Aber manchmal ist es gut, wenn man auch nochmal andere Worte für etwas hat, um es besser zu verstehen. Luther übersetzt so: Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gute Werke sind also nicht einmal unsere edlen Ideen, sondern wir erfüllen ganz selbstverständlich Gottes Plan, und für uns heißt das, einen Schatz im Himmel anhäufen. Also ziemlich genau das Gegenteil von einem 7-Stufen-Plan zum Reichtum. Gerade im Absichtslosen, im liebevollen Gehorsam, ohne Rücksicht auf Anerkennung, liegt das göttliche Geheimnis für den himmlischen Schatz. Wie der aussieht? Wenn ihr eine Idee habt, sagt's mir. Darüber schweigt sich die Bibel, Gott sei Dank, aus. Es gibt ihn. Wir werden belohnt. Es ist so oft von Lohn im Himmel die Rede, nachdem wir durch Gnade in die Ewigkeit gelangt sind. Aber wie er aussieht, wie dieser Schatz aussieht, das würde uns nur ungesund auf diesen Schatz konzentrieren. Wir sollten uns aber auf eins, beziehungsweise auf einen konzentrieren, und das ist Jesus. Und weil wir ihn lieb haben, wollen wir uns fragen, wie kann ich meine Gaben einsetzen? Und wo klammere ich mich doch vielleicht an einem Erdenschatz fest? Es geht um dein Herz, um nicht weniger. Du kannst nicht beides haben. Einen Schatz im Himmel und auf der Erde. Da ist Jesus unangenehm direkt. Denk darüber nach, diskutier es mit anderen. Das Thema ist lebenswichtig. Ein zweiter Gedanke noch. Unser Text geht weiter, und das ziemlich seltsam. Da heißt es, aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. Wenn dein Auge durch Neid und Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichtes in dir nur Dunkelheit ist? Was halten wir jetzt davon? Das klare Auge hängt hier zusammen mit dem Schatz im Himmel. Das trübe Auge mit dem Erdenschatz. In anderen Übersetzungen steht hier nicht klar und trüb, sondern gut und schlecht, aber das ist eigentlich auch nicht ganz richtig übersetzt. Wörtlich müsste es eigentlich hier heißen, das zielstrebig hingegebene und großzügige Auge. Das zielstrebig hingegebene und großzügige Auge. Das ist doch deutlicher. Die richtige Lebenshaltung ist zielstrebig, auf Gott ausgerichtet und großzügig im Umgang mit den eigenen Gaben. Das hatten wir ja gerade schon. Aber warum geht es hier um Augen? Das Auge leitet zum einen alles, was wir sehen, die ganze Welt, in dein Inneres hinein. Das Auge leitet es zum Herzen, zum Inneren weiter. Es zeigt aber auch zum anderen, interessanterweise, den Zustand deines Herzens. Das heißt, das Innere nach außen. Wenn wir mit jemandem reden und der kann uns nicht in die Augen blicken, dann denken wir immer, will die Person, das Kind, der Erwachsene, wer auch immer, will der mir irgendwas verschweigen, weil die Augen sprechen auch. Das Herz folgt dem Auge, sagt die Bibel. Blickst du auf Dinge mit Neid und Habgier, wie es hier in den Versen heißt, dann wird dich das prägen und dein Herz umhüllen, verseuchen vielleicht sogar und dich den falschen Schatz sammeln lassen. Aber das Auge drückt auch ganz viel über den Herzenszustand aus. Es kann barmherzig schauen, es kann traurig schauen, stolz oder hochmütig, gierig oder leidenschaftlich, begehrend, voller Feindschaft. Das Auge ist also keine Einbahnstraße, sondern prägt uns und zeigt gleichzeitig unser Innerstes nach außen. Nicht umsonst kennen wir noch heute den Begriff, ich habe ein Auge auf etwas oder auf jemanden geworfen. Wenn wir etwas haben wollen, sei es ein Partner oder eine Partnerin oder ein Gegenstand, den man gerne hätte oder was auch immer. Das böse, getrübte Herz ist voller Neid und Habgier und zeigt an, dass das Herz danach giert, zu besitzen, den Erdenschatz zu vergrößern. Und ist das Auge getrübt, dann fällt auch kein Licht mehr in unser Herz. Und dann kommt es zu einem klassischen Teufelskreis. Blicke ich gierig auf den falschen Schatz, so prägt das mein Herz und verhindert gleichzeitig, dass gutes Licht dagegen wirken kann. Und das Allerschlimmste, sagt Jesus, ist es, wenn etwas eigentlich Gutes, das von außen kommt, von der ganzen Finsternis verschluckt wird und keine Auswirkungen mehr hat. Licht fällt auf das getrübte Auge, die Freude Gottes, die Liebe Gottes, das Verlangen Gottes, dir zu helfen, dich zu retten, und durch die tiefe Trübung des Auges erreicht das Licht nicht mehr die Finsternis, sondern sie wird geschluckt und heraus kommt nur noch Übel. Das Licht hat keine Auswirkungen mehr. Noch schlimmer, es bewirkt sogar Schlechtes. Jesus formuliert diese deutliche Warnung zum Thema Neid und Habgier. Und er sagt, das ist keine Spielerei. Irgendwann kann das Auge so trüb sein, dass wir sogar die Versuche Gottes, sich uns zu nähern, nicht mehr richtig interpretieren. Und wir stattdessen böse reagieren. Und das ist dann gleichzeitig pervers und traurig. Aber so läuft es. Und Gott wird uns immer auf die Spitze treiben. Das heißt, in eine eindeutige Entscheidung hinein. Man kann nicht zwei Herren dienen. Wir würden unser Herz verlieren. Und genau das will Gott verhindern. Und dafür liebt er uns so sehr. Und so bleibt nur die Alternative, klares Auge oder trübes Auge. Was willst du? Womit fütterst du deine Augen? Womit prägst du dein Herz? Fernsehen kann uns prägen, Medien, Werbung, Kaufanreize, wie sie manchmal spöttisch genannt werden, und das sind sie ja. Sie regen uns an zu Habgier. Ich will das haben. Wir werden das nie ganz vermeiden können, dafür leben wir in dieser Zeit. Aber umso wichtiger ist es, dass wir unsere Augen immer wieder klar spülen. Oder anders gesagt, die Augen und damit das Herz zielstrebig auf Gott richten und großzügig sind. Hiob sagt an einer Stelle im Kapitel 31, Vers 1, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Da ging es darum, keine andere Frau oder keine Jungfrau begehrlich anzuschauen. Aber dieser Satz, ich habe mit meinen Augen einen Bund geschlossen. Vielleicht sollten wir vor Gott mit unseren Augen einen Bund schließen, dass wir Besitz, Geld, Eigentum nicht begehrlich anschauen, also von dem anderen. Unser Herz wird es retten und wir werden einen ewigen Schatz bei Gott sammeln. Noch ein kurzer Gedanke zum letzten Vers. Jesus fasst diesen Hauptgedanken noch einmal zusammen im Vers 24. Da sagt er, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Der Begriff zwei Herren lässt uns sofort an dieses Sklave-Herr-Verhältnis denken, und so will Jesus das auch. Wir haben immer einen Herrn, sagt er. Wir sind niemals frei und autonom im Leben. Es fragt sich nur, welchen Herrn wir haben. Ist es ein guter oder ein harter, ein unbarmherziger? Es gibt für uns nur einen Herrn. Wir müssen uns entscheiden. Dienen wir Gott und sammeln wir einen ewigen Schatz oder dienen wir dem Geld? Wörtlich steht hier Mammon. Und damit ist eigentlich der ganze Besitz gemeint. Was ist die Nummer eins in deinem Leben? Jesus macht deutlich, wer den Schatz auf Erden wählt, wird von Gott nicht gewählt werden, sondern verworfen in die ewige Kälte. Wer aber Gott seinen Herrn sein lässt, der wird angenommen sein als geliebtes Kind und gehalten bis in Ewigkeit. Das heißt, es geht um unser Herz tatsächlich, um unser Leben, um dich und um mich. Und ich denke, unsere große Gefahr heute ist nicht Neuheitentum oder Esoterik oder andere Religionen, sondern ist tatsächlich in unserem Land der Materialismus, die Besitz- und Geldgeilheit unserer Gesellschaft. Wir dienen dem Bankautomaten und der christliche Glaube ist viel zu oft nur eine hübsche Schleife um ein nettes und komfortables Leben. Diese Möglichkeit schiebt Jesus hier einen deutlichen, aber harten Riegel vor. Er sagt entweder oder. Es kann nur einen geben. Wem dienst du? Ich, aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser. Es gibt nichts mehr, was Gott mir schenken kann.